SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Mit Andreas Bönisch, guten Morgen. Die Europäische Union hat lange darüber diskutiert, wie sie die irreguläre Migration in den Griff bekommen will. Gestern Abend kam die Einigung. Sie sieht vor, wie geplant, die Asylregeln drastisch zu verschärfen. Darauf verständigten sich Vertreter des Europäischen Parlaments und der Regierung der EU-Mitgliedstaaten, wie die zyprische Ratspräsidentschaft mitteilte. Was in der neuen Rückführungsverordnung, auf die man sich geeinigt hat, drinsteht, das erklärt jetzt Brüssel-Korrespondentin Katrin Schmidt.
Mehr und schnellere Abschiebungen von abgelehnten Asylbewerbern, das will die EU künftig vor allem über drei Wege erreichen. Erstens durch effizientere gemeinsame Abschiebeverfahren, in denen zum Beispiel ablehnende Asylbescheide gegenseitig anerkannt werden und von jedem EU-Land vollzogen werden können. Zweitens dadurch, dass Ausreisepflichtige zur Kooperation verpflichtet werden. Und kooperieren sie nicht, können einheitlich Leistungen gekürzt und längere Abschiebehaft verordnet werden. Und drittens ist der Weg nun politisch frei, um Abschiebezentren in Drittstaaten, also außerhalb der EU, zu errichten. Dorthin könnten abgelehnte Asylbewerber gebracht werden, deren Abschiebung sonst scheitert, weil etwa das Heimatland sie nicht zurücknimmt. Konkret ist da offenbar noch nichts. Im Gespräch sind aber häufig Länder wie Ruanda, Uganda, Libyen, Mauretanien, Usbekistan und Äthiopien.
US-Präsident Donald Trump hat Angaben aus dem Iran widersprochen. Die Verhandlungen über ein Ende des Krieges in der Golfregion seien ausgesetzt. Die Gespräche mit dem Iran gingen in raschem Tempo weiter, schrieb Trump in seinem Online-Dienst Truth Social. Aus Washington berichtet unser Korrespondent Samuel Jakisch.
Außerdem, so Trump weiter, hätten ihm Vertreter Israels und der Hisbollah zugesichert, ihre Kämpfe zurückfahren zu wollen. Zuvor hatte Donald Trump mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu telefoniert. Die USA ringen seit Wochen um ein Abkommen mit dem Iran, das die seit dem 8. April geltende Waffenruhe verlängern soll. Seit Beginn der Feuerpause kommt es immer wieder zu gegenseitigem Beschuss. Der Krieg der USA und Israels gegen Iran hatte Ende Februar begonnen.
Der Iran hatte gestern seinen Ausstieg aus den Gesprächen mit Israels Angriffen im Libanon begründet. Ob dort die von Trump verkündete neue Waffenruhe hält, ist zweifelhaft. Israel, das mittlerweile große Teile Südlibanons besetzt hat, meldete in der Nacht neuen Beschuss aus dem Nachbarland. Derweil hat Bundesentwicklungsministerin Rehm Alabali Radovan Israel und die pro-iranische Hisbollah im Libanon zu Deeskalation aufgerufen. Eine Reise der SPD-Politikerin war gestern kurz vor der Landung in der libanesischen Hauptstadt Beirut aus Sicherheitsgründen abgebrochen worden. Die SPD-Politikerin sagte nach ihrer Rückkehr am Abend im ZDF, sie verurteile die Angriffe der israelischen Regierung.
Ebenso muss auch die Hisbollah ihre Angriffe auf den Norden Israels einstellen. Das heißt, es müssen jetzt die Parteien an einen Tisch kommen. Das wäre ja auch geplant in Washington. Es muss jetzt alles getan werden für einen Waffenstillstand. Und dann geht es natürlich darum, wie können wir die libanesische Regierung auch jetzt unterstützen. Denn sie sorgen dafür, dass die Menschen vor Ort versorgt werden.
Bundesentwicklungsministerin Rehm Alabali Radovan. Gut zwei Monate nach der Parlamentswahl hat Dänemark eine neue Regierung. Ministerpräsidentin Mette Frederiksen von den Sozialdemokraten konnte sich eine dritte Amtszeit sichern. Die Einzelheiten von unserer Skandinavien-Korrespondentin Jana Sinram.
Am späten Abend konnte Mette Frederiksen Dänemarks König Frederik X. Den Durchbruch bei den Koalitionsverhandlungen verkünden. Ihre Sozialdemokraten wollen Dänemark künftig in einem Mitte-Links-Bündnis regieren. Zusammen mit der Sozialistischen Volkspartei, der linksliberalen Radikale Venstre und den zentristischen Moderaten des früheren Ministerpräsidenten Lars Løkke Rasmussen. Die vier Parteien bilden eine Minderheitsregierung, das ist in Dänemark sehr üblich. Die dänischen Sozialdemokraten waren bei der Parlamentswahl am 24. März zwar erneut stärkste Kraft geworden, hatten aber deutlich an Zustimmung verloren. Frederiksens erster Versuch einer Regierungsbildung war gescheitert, ebenso wie Verhandlungen über ein Mitte-Rechts-Bündnis.
Baden-Württemberg gilt als Stammland der FDP. Im Landtag sind die Liberalen aber seit der Landtagswahl im März nicht mehr vertreten. Beim Bundesparteitag am Wochenende lief die Wahl zum Vorsitzenden für Wolfgang Kubicki nicht so wie geplant. Er hatte mit Marie-Agnes Strack-Zimmermann völlig überraschend eine Gegenkandidatin. Wie der SWR erfahren hat, wollen die baden-württembergischen Freien Demokraten solche Überraschungen offenbar vermeiden. Die Hintergründe aus der SWR-Redaktion Landespolitik in Stuttgart von Knut Bauer.
Die FDP in Baden-Württemberg will die Mitglieder über den Landesvorsitz entscheiden lassen. Der Landesvorstand der Liberalen will nach SWR-Informationen heute einen entsprechenden Beschluss fassen. Geplant ist, dass sich Mitglieder 2 Wochen lang vom 3. bis 17. Juni für den Parteivorsitz bewerben können. Von Ende Juni bis Mitte Juli sollen die FDP-Mitglieder dann abstimmen. Der bisherige Landesvorsitzende Rühlke hatte seinen Rückzug angekündigt, nachdem die FDP bei der Landtagswahl im März mit 4,4% nicht mehr in den Landtag gekommen war. Gewählt werden soll der neue Landesvorsitzende Ende September auf einem Parteitag in Balingen.
Die KI-Firma Anthropic bereitet einen Börsengang vor. Das hat das US-Unternehmen jetzt offiziell mitgeteilt. Es könnte einer der größten Börsengänge der Geschichte werden. Aus San Francisco, Nils Dams.
Anthropic habe laut einer Mitteilung Geschäftsunterlagen an die US-Börsenaufsicht SEC geschickt. Die werde diese jetzt prüfen. Das ist der erste offizielle Schritt auf dem Weg an die Börse. Insider vermuten, dass der tatsächliche Börsengang dann im Herbst stattfinden könnte. Anthropic verdient vor allem Geld mit KI-Software, die besonders gut und automatisch Computercode generieren kann, während der schärfste Konkurrent OpenAI mit seinem Chatbot ChatGPT größtenteils private Nutzer hat, wendet sich Anthropic vor allem an zahlende Geschäftskunden. Erst letzte Woche wurde bekannt, dass Anthropic in einer neuen Finanzierungsrunde 65 Milliarden Dollar von Investoren eingesammelt hatte. Daraufhin wurde das KI-Startup mit fast 1 Billion Dollar bewertet, höher als OpenAI.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Zuerst noch ein bisschen Sonnenschein. Im Laufe des Tages werden die Wolken aber von Westen her dicker. Dann fängt es an zu regnen. Es sind kräftige Schauer mit dabei, auch Gewitter. Die Höchsttemperaturen heute 19 bis 26 Grad.
SWR aktuell, Serie der Woche.
Unsere Ressourcen, damit beschäftigen wir uns noch bis Freitag. Denn Ressourcen werden immer häufiger zur Waffe bei Handelskonflikten oder Handelskriegen. Das hat beispielsweise die deutsche Automobilindustrie zu spüren bekommen, als China letztes Jahr die Ausfuhr von sogenannten seltenen Erden beschränkt hat. Und wir merken es gerade mit der Energiekrise, weil der Iran die Straße von Hormuz blockiert. Die Preise von Öl und Gas gingen durch die Decke. In der SWR aktuell Serie der Woche schauen wir diese Woche darauf, wie wir in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz mit Ressourcen im weltweiten Wettbewerb bestehen können. Dazu gehören auch immaterielle Ressourcen wie beispielsweise KI, die künstliche Intelligenz. Alexander Winkler aus der SWR Wirtschaftsredaktion. Von der Forschung bis zum Unternehmenseinsatz ist KI ein riesiges Thema. Wie gut sind wir da aufgestellt?
Grundsätzlich ist vor allem Baden-Württemberg in einer ziemlich guten Position, was KI angeht. Es gibt hier eine Handvoll KI-Zentren, die zwar, naja, in ihrer Bekanntheit nicht unbedingt mit den großen Playern aus etwa den USA mithalten können, die aber auch gar nicht in direkter Konkurrenz stehen. Schauen wir zum Beispiel nach Heilbronn, da wächst gerade ein ganzes KI-Ökosystem heran. Kern ist das sogenannte IPI, der Innovationspark Künstliche Intelligenz. Da siedeln sich Startups an und KI-Teams von großen Konzernen. Dazu kommen eine große Programmierschule und Forschungseinrichtungen, etwa der KI-Campus der Technischen Uni München und ein Fraunhofer Forschungszentrum. Obendrauf gibt es zig neue Professuren von Computerchip-Entwicklung bis hin zu Quantencomputern.
Und welche anderen KI-Zentren gibt's noch?
Wenn es noch stärker um Forschung geht, dann kommen wir an Tübingen bzw. dem sogenannten Cyber Valley nicht vorbei. Das ist Europas größtes Forschungskonsortium für künstliche Intelligenz. Die dazu nötige Rechenleistung, die stammt primär aus Stuttgart. Im Höchstleistungsrechenzentrum dort gibt es die massiven Supercomputerkapazitäten, die für KI, Deep Learning und Simulationen notwendig sind. Und in Rheinland-Pfalz gibt es daneben das Deutsche Forschungszentrum für künstliche Intelligenz, nämlich in Kaiserslautern. Beim Thema Startups können wir aber auch gut nach Heidelberg und Freiburg schauen. Neben der ehemaligen KI-Hoffnung Aleph Alpha, die inzwischen an die kanadische KI-Firma Cohere verkauft ist, oder der Bild-KI von Black Forest Labs gibt es noch ein paar weitere KI-Gründungen. Zwei davon hat erst kürzlich der Waldorfer Softwarekonzern SAP gekauft.
Viele KI-Standorte zu haben, das ist das eine, aber kommt die Technologie denn auch zur Anwendung? Und ganz wichtig, gibt's genügend KI-Fachleute?
Naja, das Bild ist gemischt, nicht zuletzt, weil die wirtschaftliche Lage insgesamt einfach schwierig ist. Laut Bundeswirtschaftsministerium gehört Baden-Württemberg zu den Flächenländern, in denen die meisten KI-Stellen ausgeschrieben sind. Aber zum einen ist der Trend ungleich verteilt. Die meisten Stellen gibt es nämlich in Stuttgart und Karlsruhe, auf dem Land dagegen fast gar nicht. Und insgesamt bleibt die Zahl der KI-Stellenausschreibungen auf einem eher niedrigen Niveau. Inhaltlich liegt die Stärke der KI-Einsätze bei industriellen Anwendungen, etwa in der Autoindustrie, im Maschinenbau oder in der Verteidigung. Da spiegelt sich also schon die etablierte Wirtschaftsstruktur wider. Aber auch im Handel, im Handwerk oder im Gesundheitswesen gewinnt KI an Bedeutung. Aber auch da gilt, dass KI in der Unternehmenslandschaft noch begrenzt eingesetzt wird. Und die Gefahr ist, so eine weitere Studie im Auftrag des Wirtschaftsministeriums Baden-Württemberg, sollte der Motor der klassischen Industrien weiter stottern, könnte auch der Bereich künstliche Intelligenz darunter leiden.
Alexander Winkler war das aus der SWR-Wirtschaftsredaktion. Unsere Ressourcen, das ist die SWR-Aktuell-Serie der Woche. Und morgen früh zwischen 6 und 9 schauen wir dann auf die Medizin. Denn 7 der gesündesten Menschen leben statistisch gesehen in Baden-Württemberg. Was den Südwesten als starken Medizinstandort ausmacht, darüber berichten wir dann morgen früh.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
Wie arm ist Deutschland? Dieser Frage geht jedes Jahr der Paritätische Gesamtverband nach. Heute wird der neue Bericht in Berlin vorgestellt und eines ist jetzt schon klar, die Armut in Deutschland wächst weiter. Dagmar Pepping.
13,3 Millionen Menschen leben laut Bericht in Armut. Ein Rekordwert auch bei der Armutsquote. Sie liegt nach Angaben des Paritätischen bei 16,1%. Im Jahr davor lag der Wert noch bei 15,5%. Frauen sind weiterhin etwas mehr von Armut betroffen als Männer. Besonders angespannt bleibt die Situation bei älteren Menschen. Fast jede fünfte Person über 65 ist laut Sozialverband arm. Auch junge Menschen zwischen 18 und 25 sind überdurchschnittlich betroffen. Ihnen, die oft noch in der Ausbildung oder im Studium sind, machen insbesondere die hohen Kosten fürs Wohnen zu schaffen. Alleinerziehende und Menschen, die alleine in einem Haushalt leben, unterliegen ebenfalls einem höheren Armutsrisiko als der Rest der Bevölkerung.
Gut 3 Wochen nach seinem Amtsantritt kommt Ungarns neuer Ministerpräsident Peter Modja zu seinem Antrittsbesuch nach Berlin. Bei den Gesprächen mit Bundeskanzler Friedrich Merz dürfte es um die Europapolitik und die Unterstützung der Ukraine gehen. Vertreter der EU-Staaten und des Europaparlaments verhandeln heute über eine Reform der europäischen Fluggastrechte. Dabei geht es unter anderem darum, ab welcher Verspätung von Flügen Passagiere künftig eine Entschädigung bekommen. Die EU-Staaten haben sich im vergangenen Jahr dafür ausgesprochen, dass Fluggäste künftig erst nach 4 Stunden Verspätung entschädigt werden. Das Europaparlament und auch die deutsche Bundesregierung wollen dagegen, dass es wie bisher ab mindestens 3 Stunden Verspätung Geld gibt. Im Landtag von Rheinland-Pfalz tagen heute erstmals die Ausschüsse. Es soll 14 geben mit jeweils 10 Abgeordneten, die sich nach der Stärke der Fraktionen zusammensetzen. Die Fraktionen von CDU, SPD und Grünen haben angekündigt, keinem AfD-Vertreter zu einem Vorsitzposten verhelfen zu wollen. Das Recht, einen Kandidaten für den Vorsitz zu benennen, hat die AfD-Fraktion im Bildung-, Wirtschafts- und Kulturausschuss. Die anderen Fraktionen wollen die AfD-Vertreter jedoch nicht wählen. Das Verwaltungsgericht Koblenz verhandelt heute über die Reaktivierung der Brexbachtalbahn. Der Betreiber will erreichen, dass sie künftig durchgängig von Siershahn im Westerwald bis nach Engers am Rhein fahren kann. Derzeit ist das wegen eines Hindernisses in Bendorf nicht möglich. Alexandra Leininger.
Dort wurde seit der Stilllegung der Bahnstrecke aber an einer Stelle eine Straße quer über die Gleise gebaut. Deswegen sind die Gleise dort nicht nutzbar, heißt es vom Verwaltungsgericht. Aus diesem Grund klagt der Betreiber der Brexbachtalbahn vor dem Verwaltungsgericht gegen das Land Rheinland-Pfalz. Der Kläger will erreichen, dass die Straße an der Stelle in Bendorf gesperrt und beseitigt wird. Generell arbeiten die Betreiberfirma und der Verein Brexbachtalbahn darauf hin, dass auf der Strecke zwischen Siershahn und Engers künftig wieder Personenzüge fahren können.
In Worms starten heute die Proben für die diesjährigen Nibelungenfestspiele. In gut 7 Wochen ist Premiere. Karin Petzold.
Die Schauspielerinnen und Schauspieler haben sich schon im Vorfeld auf ihre Rollen vorbereitet, haben sich in das Stück eingelesen. Und heute, bei der ersten Leseprobe, da darf die Presse noch ein bisschen mit dabei sein. Aber morgen schon. Da wird hinter verschlossenen Türen weitergeprobt, dann täglich, oft bis tief in den Abend hinein. Inszeniert wird das Theaterstück Die Hunnenkönigin. Zwei britische Autoren bzw. Regisseure bringen Zirkuselemente, Magie, Puppenspiel, Tanz und Livemusik auf die Bühne.
Bei den French Open kämpft Alexander Zverev heute um den Einzug ins Halbfinale. Im Viertelfinale trifft er auf den Spanier Rafael Jodar. Steffen Gahr.
Rafael Jodar wird die erste echte Prüfung für Alexander Zverev. Der Spanier ist gerade mal 19, er spielt seine erste Saison auf der Herrentour, aber er ist der Aufsteiger im Tennis. Vor einem Jahr noch stand Jodar auf Platz 707, jetzt kurz vor den Top 20. Jodar ist kein typischer spanischer Sandplatzspieler, er spielt aggressiv mit Tempo und Wucht und erfolgreich. Keiner hat in dieser Saison mehr Matches auf Sand gewonnen als Jodar. Für Zverev spricht die Erfahrung. Der Hamburger hat bereits 40 Grand-Slam-Turniere gespielt. Er kennt diese Situationen, er kennt die große Bühne. Im Turnierverlauf hatte Zverev im Vergleich zu Jodar auch die kürzeren Matches und damit Kraft gespart.
Die deutsche Fußballnationalmannschaft fliegt heute in die USA. Die Weltmeisterschaft beginnt in anderthalb Wochen. Holger Dahl.
Um 13.35 Uhr soll das Linienflugzeug mit der deutschen Fußballnationalmannschaft in Frankfurt abheben. Davor findet am Flughafen noch eine nicht öffentliche Verabschiedung statt. Ziel ist noch nicht das offizielle WM-Quartier in North Carolina, sondern die Metropole Chicago, wo die DFB-Auswahl Samstag noch ein Testspiel gegen die USA bestreiten wird. Davor soll sich die Mannschaft an die neue Zeitzone gewöhnen und auch auf dem Trainingsplatz arbeiten. Kommenden Montag geht es dann nach Winston-Salem ins Teamhotel. 6 Tage später bestreitet die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann dann in Houston gegen Curaçao ihr erstes WM-Gruppenspiel.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
In Berlin wird heute Geburtstag gefeiert, 40 Jahre Bundesumweltministerium. Zum Festakt geladen sind berühmte Ministerinnen und Minister außer Dienst, die auf die Geschichte ihres Hauses zurückblicken. Jan-Frederik Willems befürchtet, man schwelgt in Berlin lieber in Nostalgie, als sich um die Zukunft zu kümmern.
Angela Merkel, Jürgen Trittin, Barbara Hendricks. Beim Umweltministeriumsgeburtstag heute Abend schwingt definitiv ein bisschen die Sehnsucht nach der guten alten Zeit mit. Denn im Moment scheint es, als hätte das Ministerium und damit auch der Umwelt- und Klimaschutz im Land ein bisschen Flaute. Das Heizungsgesetz quasi abgeschafft. Verbrenner aus, abgeschwächt. Die nächste Runde im CO2-Handel verschoben. Da war früher mehr Lametta. Das Einwegpfand zum Beispiel. Da wurde gestritten und gezetert und geklagt. Und am Ende kam's und die meisten sind heute komplett fein damit. Mit dem Atomausstieg mögen einige noch hadern. Dass nochmal der Ausstieg vom Ausstieg kommt, glaubt aber auch kaum jemand mehr. Das Gleiche gilt für bleifreies Benzin, das Klimaschutzgesetz und die Verankerung von Umweltschutz und Klimaneutralität im Grundgesetz. Ich gebe ja zu, der jetzige Umweltminister Carsten Schneider hat in dieser Regierungskoalition, in der aktuellen Wirtschaftskrise und beim gesellschaftlichen Gegenwind für Klimathemen keine leichte Aufgabe. Wenn er es aber mal mit einem eigenen Highlight in die Chronik des Umweltministeriums schaffen will, muss er meiner Meinung nach mal eine Schippe drauflegen.
Die Meinung von Jan-Frederik Willems.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in ARD Sounds.